Er findet einfach alles toll an dieser Frau. Wie sie geht. Eigentlich ist es gar kein Gehen, es ist ein Streiten. Wenn man es genau nimmt, ist es eigentlich so eine Art von Schweben. Wahnsinn. Und wenn sie erst redet, ach, der ganze Liebreiz in ihrer Stimme. Wahnsinn, Wahnsinn! Sie könnte ihm alles erzählen, sie könnte ihm die Einkaufsliste vorlesen und er würde sagen, Flötentöne, wunderschön, Wahnsinn. Und wenn sie erst lacht, ach Kerl, da geht deinem Herz auf. Da geht seinem Herz auf, das tut so gut, wenn sie lacht und, oh, da kommt sie ja. Josef, pass mal auf, ich muss dir mal was sagen, Josef, pass auf. Also vorneweg, ich liebe dich, aber ich bin schwanger. Wie? Nein, das kann gar nicht sein. Du kannst nicht schwanger. Wie sollst du denn schwanger? Wir haben doch, nein, du kannst gar nicht schwanger sein. Doch, Josef, ich bin schwanger. Und das Kind, das ist vom Heiligen Geist. Das hat mir ein Engel gesagt. Der hat mich zu Hause besucht. Also das ist alles in Ordnung. Ich habe dich echt nicht betrogen. Ja, ja. Schwanger vom Heiligen Geist. Es gibt gute Aussehen und es gibt welche, die tauchen nicht viel. Die taucht wirklich nicht viel, das glaubt kein Mensch. Schwanger vom Heiligen Geist, ja. Alles klar, Maria. Okay. Und das war's. Aus der Traum von der Ehe mit der wundervollen Maria. Vom Heiligen Geist schwanger. Nee, das kann nicht sein. Aber was will ich machen? Ich liebe sie trotzdem. Ich liebe sie halt. Ich liebe sie wirklich. Und naja, dann soll sie halt mit dem Mann glücklich werden, von dem sie schwanger ist. Ich halte mich zurück und ich entlasse sie aus unserem Verlobungsbündnis. Und dann soll sie den heiraten, mit dem sie auch dieses Kind hat. Den liebt sie ja scheinbar mehr als mich. So überlegt er. Und dann passiert das, was Benji uns eben schon vorgelesen hat. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn David, sagt der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn zu ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren worden war. Und jetzt musste Josef wieder zur Maria. Jetzt muss er wieder zu Maria, weil er muss jetzt Abbitte leisten und sagen, Maria, pass auf, ich verlasse dich doch nicht. Es ist alles gut, wir heiraten. Es bleibt alles, wie wir es ausgemacht hatten. Es bleibt alles so. Und wir können davon ausgehen, dass Maria mit viel Verständnis reagiert, denn das war ja auch für Maria alles andere als eine gewöhnliche Situation. Und deswegen möchte ich heute mal mit uns über diesen Josef nachdenken. Diesen Josef, der eigentlich ein aufrichtiger Kerl ist. Er ist ein besonderer Mann. Und wenn wir diese Geschichten jetzt hier lesen, dann stellen wir fest, dass Josef im Prinzip eigentlich nur die Nebenrolle spielt. Bis zur Geburt des Herrn Jesus ist es eigentlich immer Maria, die vorne steht, die redet, die angesprochen wird und die Antwort gibt, wenn die Hirten sprechen oder wenn die Weisen sprechen. Josef diskret im Hintergrund. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann werden wir feststellen, dass er in Lukas 2 ab Vers 41 zum letzten Mal auftaucht, weil da ist er gemeinsam mit Maria, seinem Sohn Jesus und wahrscheinlich auch noch anderen Kindern, die mittlerweile geboren worden sind, auf dem Weg zum Passafest nach Jerusalem. Und danach wird nie wieder irgendwas vom Josef erwähnt. Kein Wort mehr von Josef. Wenn wir nachher ins Johannesevangelium schauen, bei der Hochzeit zu Kana, ist Maria die spricht von Josef, keine Rede. Und wenn wir ans Ende des Lebens des Herrn Jesus denken, dann taucht auch da die Maria immer auf, aber von Josef keine Rede mehr. Und deswegen geht man davon aus, dass der Josef zu diesem Zeitpunkt schon gestorben ist. Dieser Josef, ist durchaus ein Mann, der sehr beachtenswert ist. Und er taucht auch dann in Lukas 2 nochmal auf. Da heißt es dann: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Diese Worte haben wir, manche von uns, vielleicht schon 70, 80 Mal in jedem Weihnachtsgottesdienst gehört. In Galater 4, Vers 4 heißt es: Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war. Und für erfüllt steht und für die Zeit steht hier das Wort Kairos. Und Kairos meint immer einen von Gott festgelegten Zeitpunkt. Nicht irgendein Zeitpunkt, sondern ein Zeitpunkt, den Gott zuvor festgelegt hat. Das heißt, Jesus Christus kommt genau im richtigen Augenblick auf diese Welt. Genau da, als es sein soll. Der Kaiser Augustus hatte eine Verordnung erlassen. Und dieser Augustus, der hatte wenig Ahnung vom jüdischen Volk und überhaupt keine Ahnung von der Familie des Josef. Aber trotzdem gibt er, ohne dass er das weiß, die Anordnung, dass Jesus Christus nicht in Nazareth geboren wird, wo Maria und Josef gemeinsam leben, sondern eben in Bethlehem geboren wird. Nur durch diese Verordnung geschieht das. Und dieser Kaiser Augustus, der regiert insgesamt 45 Jahre lang. Und er ist der oberste Priester im Römischen Reich, aber er ist auch der Friedefürst, denn er sorgt für die Pax Romana, für den Frieden im Römischen Reich. Und er hat keine Ahnung, dass der wahre Friedefürst, Jesus Christus, während seiner Regentschaft in Bethlehem geboren wird. Dieser Herodes hatte ein Dogma, eine Verordnung erlassen. Es war kein Gesetz, und zwar der ganze Erdkreis soll in Steuerlisten eingetragen werden. Es geht also um das Finanzaufkommen im Römischen Reich. Und der ganze Erdkreis soll eingetragen werden. Für das Wort Erdkreis steht im Griechischen das Wort Oikumenos. Und das meint im Prinzip Folgendes: Außerhalb des Römischen Reiches lebten für die Römer nur Barbaren, Hinterwändler und Menschen, die nicht ganz ernst zu nehmen sind. Sprich also wir hier, Germanien, das oberhalb von Italien liegt. Und die wurden sowieso nicht ernst genommen. Und deswegen bedeutete Weltreich, dass der ganze Erdkreis bedeutete für die eigentlich das Römische Reich. Das ist die Welt. Alles, was drüber ist, kannst du vergessen. Und diese Steuerschätzung, die hatte schon im Jahr 10 vor Christus angefangen, und zwar in Ägypten. Und die war dann immer weiter nördlich gewandert, bis sie jetzt auch in Israel angekommen war. Und die Menschen sollten in Steuerlisten erfasst werden, damit man eben wusste, wer wo lebt und vor allen Dingen, wer welches Land besitzt. Und darum heißt es hier im Text: Und alle machten sich auf den Weg, um sich eintragen lassen, ein jeder in seine Stadt. Warum in seine Stadt? Das war eine Anordnung, die wurde nur in Israel gegeben. In Israel war das so, dass in jedem 50. Jahr das Land grundsätzlich an den ursprünglichen Besitzer zurückgegeben wurde. Und deswegen musste jeder in seine Heimatstadt gehen, weil dort sind am ehesten Zeugen aufzutreiben, die bestätigen können, dass man irgendwo eine bestimmte Fläche Land besessen hatte. Deswegen auch die Heimatstadt. Das war mit Sicherheit damals eine riesige Völkerwanderung, die damals in Israel da vonstatten gegangen ist. Und es gab überhaupt gegen diese Volkszählung nicht wenige Aufstände damals auch im Römischen Reich, weil die Menschen eben manchmal Wochen und Monate unterwegs waren, bis sie in ihren Ursprungsstädten angekommen waren. Und aus diesem Grund wandert Josef nach Bethlehem, weil er eben aus dem Geschlecht Davids war, auf Deutsch. Er hatte eine Ahnentafel, die man bis auf König David zurückverfolgen konnte. Und er war ein Nachfahre Davids, und dadurch erfüllt sich nämlich auch die Verheißung, die dem König David gegeben worden war. Dem war Folgendes gesagt worden: Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der aus deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor dir und dein Thron wird ewiglich bestehen. Und das geschieht eben dadurch, dass der Herr Jesus geboren wird. Die Maria kommt auf diese Reise mit. Sie ist seine Frau, aber wie wir es eben gehört haben, Josef hat sie noch nicht berührt und deswegen nimmt er sie jetzt aber trotzdem mit auf diese Reise nach Bethlehem. Warum macht er das? Nun, die erste Möglichkeit ist die, dass er sich sagt, ich will diese Frau jetzt nicht alleine lassen, ich bin längere Zeit weg und vielleicht braucht sie bei der Geburt Hilfe, dann ist vielleicht niemand da, also soll sie lieber mitkommen, dann kann ich mich um sie kümmern, wenn sie das Kind bekommt. Und die zweite Möglichkeit ist genauso nachvollziehbar. Dieses Nazareth war ein kleines Nest. Also ich sage mal, das war klein, vielleicht so wie Niederlemp. Ja, war nicht so groß, kleines Nest. Und da kannst du davon ausgehen, es gibt einen fürchterlichen Dorftratsch. Ja, was da los ist, wenn die Frau schwanger, der ist weg. Ach, wer weiß die ganzen Zustände. Die war ja schon schwanger, bevor die verheiratet waren. Da kann man sich vorstellen, da gibt es ganz viel Gerede. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Josef sich auch sagt, ich will die Maria vor diesem Gerede auf jeden Fall beschützen, ich nehme sie besser mit. Aber wer war dieser Josef? Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. So steht es in Matthäus 1,19. Und man kann an diesem Vers im Prinzip drei Dinge erkennen beim Josef. Er ist fromm. Er ist gerecht und er ist auch barmherzig. Und über die drei Punkte denke ich mit uns nach. Zunächst, Josef war fromm. Was bedeutet eigentlich fromm? Fromm ist ja eigentlich ein Wort, das nicht unbedingt so einen super Klang hat. Ja? Es heißt ja die Frommen und das ist keineswegs eine Qualitätsbezeichnung, dass man sagt, oh, das sind aber tolle Menschen. Das ist eigentlich ganz negativ gemeint. Aber was heißt eigentlich fromm? Man könnte es zusammenfassend sagen, dass dieses Wort fromm einen Menschen beschreibt, der ganz bewusst nach dem Willen Gottes leben will, Gott die Ehre gibt und auch in Ehrfurcht vor Gott lebt. Und dieses Wort fromm meint also im Prinzip eine ganze Lebenshaltung. Es meint nicht nur ein punktuelles Tun, sondern der Fromme ist per se fromm. Es ist eine Lebenshaltung, die das ganze Leben normalerweise durchdringt. Und mit diesem Wort fromm einhergehen verschiedene Begrifflichkeiten wie gerecht, rechtschaffen, untadelig, aufrichtig, getreu, ergeben, heilig, aber auch freundlich und gütig. Alles das ist fromm. Bist du fromm? Ich kann das nicht beurteilen. Ich kann nicht beurteilen, ob du fromm bist. Bist du fromm? Weißt du das? Also, ich halte mich selbst schon für fromm. Das Problem ist nur, dass ich dieses Fromme nicht immer zu 100% einhalten kann. Ich lebe nicht immer fromm. Manchmal bin ich ungehalten. Manchmal reagiere ich falsch oder unwirsch. Manchmal äußere ich mich unbedacht. Manchmal gehe ich Menschen auf den Keks, weil ich zum Beispiel nur langsam gehen kann. Wenn ich kann seit dem Schlaganfall nicht mehr so schnell gehen und dann andere Leute gehen viel schneller als ich und in der Stadt merkst du das dann, die rempeln da um dich drumherum, das geht denen manchmal auf den Keks, kann ich verstehen, ist so. Ich gehe halt langsam, aber ich gehe. Manchmal klappt es mit dem Frommsein nicht so. Und es ist vollkommen normal, wenn Menschen, die keine Christen sind, sagen, guck dir mal die Frommen an, wie die sind. Das ist so. Und wisst ihr was? Es ist zu Recht so. Es ist zu Recht so. Aber das sind ja nicht nur Menschen, die keine Beziehung zum Gott der Bibel haben. Die Christen sind auch nicht besser. In der Gemeinde tut er immer sehr fromm, aber sonst, wenn du dann erlebst, ach, du ahnst es nicht, na, dann aber nee. Das sagt natürlich auch keiner öffentlich, aber hintenrum. Ja, wir kennen ja Gemeinde, manche von uns sind schon 50, 60, 70 Jahre hier. Das ist so, das funktioniert auch hier bei uns Frommen. Auch Christen können ganz gut übereinander herziehen. Aber es bleibt dabei, auch wenn ich mir Mühe gebe, dann muss ich immer wieder feststellen, dass mein Idealbild vom Frommen, vom Gerechten, vom Rechtschaffenen, vom beherrschten Menschen, ich das oft nicht leben kann. Ich krieg's nicht hin, weil ich Mensch bin. Ich habe menschliche Schwächen. Ich schaffe das nicht. Und trotzdem ist fromm zu sein nichts Schlechtes. Es bedeutet doch nicht, zunächst mal einfach nur, dass ich sagen will, ich will mein Leben am Wort Gottes ausrichten. Ich will mit Gott in Übereinstimmung leben. Ich will mich darum bemühen. Und manchmal klappt das nicht. Und ich sage euch, was ich denke. Ich bin nicht auf dieser Welt, um allen Menschen, die mich auch zu Recht kritisieren, zu beweisen, dass ich trotzdem fromm bin, auch wenn ich nicht perfekt bin. Das ist nicht meine Lebensaufgabe. Und Menschen, die über die Frommen herziehen wollen, sollen es einfach tun. Das ist genauso, wie wenn ich hingehe und sage, alle Deutschen lieben Rippchen mit Kraut. Lieben alle Deutschen Rippchen mit Kraut? Ich kenne eine ganze Reihe, die kein Sauerkraut essen. Also lieben sie anscheinend nicht alle Deutschen Rippchen mit Kraut. Und wenn ich hingehe und sage, guck dir die Frommen an, wie die sind. Das ist genauso ein Urteil, oberflächlich, ohne darüber nachzudenken. Und ich bin nicht auf dieser Welt, um Menschen dieses Vorurteil richtig zu erklären. Das kann ich nämlich nicht. Da könntest du erklären, was du wolltest. Das glaubt dir eh kein Mensch. Das ist wie bei der Maria. Josef, ich habe mich nicht betrogen. Ach komm, Maria, erzähl mir nichts. Bist schwanger, aber vom Heiligen Geist. Das kannst du niemand erklären. Fromm sein heißt nicht, ich bin perfekt. Fromm sein heißt, ich will mein Leben ganz bewusst mit Gott leben. Und beim Fromm sein kommt es vor, dass ich Dinge tue, die falsch sind, wo ich Unrecht tue. Das gehört mit zu unserem Leben dazu, weil wir Menschen sind. Das ist nicht schön, aber es ist nun mal eine Tatsache. Und wir kommen nicht aus der Nummer raus. Aber, und das ist eben der Punkt, wenn ich Christ bin, dann lebe ich doch am Ende von Vergebung. Ich lebe davon, dass dieser Jesus Christus sagt, ich bin Mensch geworden und ich bin für dein Versagen, für dein schlechtes Benehmen, für das, wo du dich nicht so benimmst, wie ich mir das vorstelle, gestorben. Und damit ist es bezahlt. Und wenn jemand, andersrum, wenn du da sagst, ich bin auch fromm, und sagt dann zu dir, ach, du bist aber fromm. Dann kannst du voller Überzeugung sagen, vielen Dank für dieses Kompliment. Ich nehme es gerne an. Weil es ist ein Kompliment. Es zeigt nämlich einfach nur, dass du sagst, ich will mein Leben mit Gott leben. Andere leben es ohne. Das ist jedem seine eigene Entscheidung. Aber es ist auch dein Leben mit Gott zu leben. Der Josef war aber nicht nur fromm, er war auch noch ein Gerechter. Was meint die Bibel damit? Als gerecht bezeichnet die Bibel einen Menschen, der eine angemessene Beziehung zu Gott hat und sich in seinem Leben nach den Geboten Gottes ausrichtet. Das meint fromm sein. Also das drückt sich aus zum Beispiel im Halten der Gebote oder darin, dass ich versuche, Böses zu vermeiden. Das zeigt sich darin, dass ich vielleicht Interesse habe, wie es meinen Mitmenschen geht, mich um sie kümmere, um sie besorgt bin und so weiter. Ein gerechter Mensch ist ein Mensch, der das Gesetz Gottes hält. Und jetzt ist die Frage, warum fordert uns die Bibel eigentlich dazu auf, auch gerechte Menschen zu sein? Es ist eigentlich ziemlich einfach. Wenn wir uns mit unserem Leben am Wort Gottes orientieren, dann tut das unserem Leben gut. Wir profitieren davon. Es tut unserem Leben gut, wenn wir uns am Wort Gottes orientieren. Ihr Lieben, Gott braucht das nicht. Gottes Heiligkeit, Gottes Gerechtigkeit ist in keinster Weise angekratzt, wenn wir uns ohne das Wort Gottes durch dieses Leben schlängeln wollen. Das hat mit Gottes Heiligkeit nichts zu tun. Gott braucht es nicht, aber es tut unserem Leben gut, wenn wir uns am Wort Gottes orientieren. Unser Leben gelingt, wenn wir uns an diesem Wort orientieren. Und natürlich, wenn wir das tun, wird dadurch natürlich auch Gott die Ehre gegeben. Gar keine Frage. Das geht noch mit einher. Aber das ist eben die andere Seite. Weil wir Menschen sind, werden wir auch immer wieder scheitern daran, dass wir sagen, ich will mein Leben am Wort Gottes orientieren. Der Jakobus schreibt in Jakobus 2, Vers 10, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Und wer könnte dann wohl von sich behaupten, dass er das Gesetz Gottes, das Wort Gottes von Anfang bis Ende immer gehalten hätte? Keiner doch. Aber wie kann ich es also schaffen, dass ich so weit wie ich das kann, so viel wie möglich mich an diesem Wort orientiere? Wir tragen ja schließlich nicht alle Tage eine Bibel und eine Konkordanz mit uns herum, um im Zweifelsfall nachzuschlagen, wie muss ich mich jetzt geistlich gesehen eigentlich richtig verhalten? Wie machen wir das? Nun, ich glaube, das ist der Punkt, wo der Heilige Geist zum Tragen kommt. Es heißt in Johannes 16, Vers 13, sagt der Herr Jesus selbst, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Der Heilige Geist hilft uns auch in Alltagsfragen. So ziemlich jeder Mensch auf dieser Welt hat eine grundsätzliche Ahnung davon, ob das, was er tun möchte oder lassen möchte, richtig oder falsch ist. Das Gespür hat normalerweise jeder Mensch. Und so muss ich einem Dieb nicht erklären, dass Diebstahl etwas ist, was nicht in Ordnung ist. Er macht es halt nur trotzdem. Aber ich muss ihm das nicht erklären. Der hat eine grundsätzliche Ahnung davon, wenn ich jetzt klaue, das ist nicht in Ordnung. Dieses Gespür hat jeder Mensch. Und zusätzlich zu diesem Gespür, was jeder Mensch hat, haben Christen jetzt auch noch den Heiligen Geist. Das ist also sozusagen diesem Gespür nochmal was obendrauf gesetzt. Und die Frage ist, wem vertraust du eigentlich bei deinen Alltagsentscheidungen? Vertraust du deinem Verstand? Oder vertraust du den Erfahrungen, die du vielleicht in der Vergangenheit gemacht hast, wo du sagst, das habe ich damals so gemacht, das wird auch diesmal richtig sein? Ich glaube, dass wir als Christen viel zu wenig den Heiligen Geist mit in unser Leben mit einbeziehen. Wenn ihr einkaufen geht, betet ihr vorher, bevor ihr einkaufen geht? Nee. Ihr habt eine Einkaufsliste und dann kriegt ihr die gegeben oder ihr geht selbst einkaufen und dann legt ihr los. Und dann arbeitet ihr diese Einkaufsliste ab. Wenn eure Frau gnädig war, hat sie es euch in der Reihenfolge aufgeschrieben, wie ich die Dinge im Supermarkt finden kann, dass ich nicht hin und her laufen muss. Ja. Und dann geht's los. Habt ihr schon mal gebetet, bevor ihr einkaufen gegangen seid? Für einen Parkplatz. So, und siehst du, ja, das ist in Eringshausen, wenn man den Rewe-Markt nimmt, auf jeden Fall ein echtes Gebetsanliegen und für den Herrn eine echte Herausforderung, da immer was frei zu haben, wenn mehrere gleichzeitig dahin wollen. Ja, das ist wahr. Aber der Punkt ist doch der. Wenn ich hingehe und sage, ich will jetzt einkaufen gehen und bete nur kurz und sage, Herr, hilf mir bitte, dass ich jetzt günstige, gute Produkte kaufen kann und dass es schnell geht. Amen. Wie lange hat das gedauert? 10 Sekunden. Aber in dem Moment, wo ich das mache, habe ich Gott mit in meinen Einkauf mit hineingenommen. Ist das dumm? Nein, es ist klug, es ist weise. Viele von euch sind berufstätig. Wenn ihr beruflich vor einer Herausforderung steht, egal wie die aussieht, was macht ihr? Ihr überlegt erst mal, was mache ich jetzt am ersten, was habe ich in der Vergangenheit gemacht? Ich habe ja meinen Beruf gelernt, ich weiß ja, wie alles funktioniert. Das ist alles gut, was ihr macht. Aber was viel besser wäre und was euch das Leben leichter machen würde und mir auch, wäre einfach kurz die Augen zu schließen und sagen, Herr Jesus, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe ein Problem, hilf mir bitte. Und in dem Moment, wo ich das mache, 10 Sekunden, nehme ich Gott mit in meine Arbeit hinein. Und ich garantiere euch, es wird leichter und besser gelingen, weil Gott mit dabei ist. Was ich damit sagen will, nehmt doch einfach Gott und den Heiligen Geist mit in euren Alltag mit hinein. Der ist doch nicht nur für sonntags gegeben oder dafür, wenn er in der Bibel liest, dass er versteht, was Gott da meint. Das ist für jeden Tag gegeben, für jede Situation. Und das könnt ihr immer nutzen, es ist immer da. Das ist ungefähr so, als wenn jemand sagt, pass mal auf, ich helfe euch beim Einkaufen, und er sagt, nö, ich suche mir selbst alles durch den Laden hindurch. Nein, nutze es doch aus. Es ist für dich gut, es macht dein Leben leichter. Und deswegen lass dich ermutigen, einfach den Geist Gottes, der dir, wenn du an Christus glaubst, gegeben ist, einfach auch in deinem Alltag zu nutzen. Er macht dir das Leben leichter. Und es ist ein Zeichen von Weisheit und von Klugheit, wenn ich Gott mit in meine Alltagsentscheidungen hineinnehme. Der Josef hat das gemacht, aber der hat noch nicht mal Heiligen Geist. Und wenn du an Christus glaubst, hast du sogar Heiligen Geist. Also nutz die Gunst der Stunde, nutz es für dein Leben. Es wird dich bereichern und dich weiterbringen. Und der letzte Gedanke, der Josef war barmherzig. Mit Sicherheit, wie gesagt, war der Josef mit Sicherheit total von den Socken, als die Maria zu ihm sagt, Josef, ich bin schwanger und ich bin's vom Heiligen Geist. Das konnte er nicht glauben, das konnte er sich nicht vorstellen. Im Alten Testament war es eigentlich so gewesen, dass auf Ehebruch die Steinigung stand. Man hat aber wahrscheinlich zur Zeit des Herrn Jesus das nicht mehr praktiziert, warum auch immer, man hat es nicht mehr gemacht auf jeden Fall. Deswegen kam dieser Gedanke da überhaupt nicht auf oder die Furcht davor, dass sowas passieren könnte. Tatsache ist, dass die Maria durch diese Schwangerschaft letzten Endes total entehrt war. Die einzige Möglichkeit hätte jetzt im Prinzip noch darin bestanden, dass sie den Mann heiratet, von dem sie schwanger war. Gesetzt der Fall, der wäre nicht schon verheiratet gewesen. Aber der Josef war kein Mensch, der aus Enttäuschung die Maria irgendwie der Lächerlichkeit preisgeben wollte. Der ist auch nicht durch Nazareth gelaufen, hat gesagt, guckt euch die Maria an, die ist schwanger. Wie gut, dass ich das noch rechtzeitig gemerkt habe. Stellt euch vor, die hätten mir Hörner aufgesetzt. Hat er alles nicht gemacht. Er wollte sie heimlich entlassen. Er wollte diese Maria nicht irgendwie kompromittieren. Er wollte dafür sorgen, dass sie aus dieser Nummer rauskommt, ohne Schaden, ohne große Probleme. Dieser Mann war einfach barmherzig. Und in der Bergpredigt sagte Herr Jesus, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Barmherzigkeit bedeutet erstmal einfach, aktives Mitgefühl zu empfinden. Und der Herr Jesus preist die Barmherzigen darum, warum? Weil sie sich eben auch über andere Menschen erbarmen. Aber der Herr Jesus spricht hier nicht von der Barmherzigkeit der Errettung, die Gott dem schenkt und zuwendet, der an das Opfer von Jesus Christus glaubt. Diese Barmherzigkeit hat nichts damit zu tun, ob der Mensch barmherzig ist, sondern diese Barmherzigkeit ist ein Geschenk und es bleibt auch ein Geschenk. Aber dieser Josef, der war vom Typ her einfach ein barmherziger Mensch. Barmherzigkeit hat viel mit Güte zu tun. Gut zu Menschen zu sein, barmherzig zu sein. Es hat aber auch damit zu tun, dass barmherzige Menschen nicht selbstsüchtig sind, dass sie sich für ihre Mitmenschen interessieren und dass sie auch zum Beispiel bereit sind zu vergeben. Ein barmherziger Mensch ist immer einer, der bereit ist, die Chance zum Neuanfang zu geben, wenn irgendwo was schiefgelaufen ist. Und genau diese Barmherzigkeit ist letzten Endes auch das, was sie für uns heute manchmal so ein bisschen zu einer Herausforderung macht. Es gibt Punkte in meinem Leben, wo ich sage, da bin ich absolut barmherzig. Das würde sogar meine Frau bestätigen. Ich bin an manchen Punkten echt barmherzig. Es kann aber auch daran liegen, dass ich eigentlich ein Mensch bin, der nicht unbedingt Streit will. Und ich glaube, Barmherzigkeit hat ein Stück weit auch damit zu tun, dass ich sage, will ich eigentlich barmherzig sein? Will ich das denn sein? Vielleicht dann, wenn ich mich geärgert habe und ich dann nicht vergeben will, weil ich einfach sauer bin und denke, ich habe ein Recht, verärgert zu sein. Aber ich glaube, wenn du es liebst, barmherzig zu sein, dann wirst du feststellen, dass du dich nicht zurückhalten kannst, deinem Verlangen nach Barmherzigkeit auch wirklich Ausdruck zu verleihen. Wenn du das wirklich in deinem Herzen hast, dann kannst du nicht anders als barmherzig zu sein. Und vielleicht ist es ein erster Schritt, für mich persönlich zumindest, zur Barmherzigkeit, dass ich vielleicht dann, wenn ich enttäuscht bin oder wenn ich verärgert bin, Gott erstmal bitte und sage, Herr, hilf mir, dass ich jetzt ganz bewusst barmherzig sein kann. Hilf mir, dass ich barmherzig handeln kann. Hilf mir, dass ich barmherzig leben kann. Ich glaube nämlich, mit dem Willen alleine komme ich bei der Barmherzigkeit nicht weit. Da muss der Herr Jesus schon an mir arbeiten. Der muss mich schon von innen raus verändern. Sonst kann ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle mich barmherzig benehmen, aber das heißt ja nicht, dass ich barmherzig bin. Bist du barmherzig? Auch das kann ich nicht beurteilen, aber empfindest du dich als einen barmherzigen Menschen? Barmherzigkeit heißt ja nicht, immer gerade sein zu lassen. Das ist damit gar nicht gemeint. Aber es ist gemeint, die Chance zum Neuanfang zu geben. Ich möchte auf jeden Fall für mein Leben darum bitten, dass der Herr Jesus mich verändert. Dass ich nicht nur hier und da barmherzig tun kann, sondern dass es zu einer Lebenshaltung für mich wird. Das wünsche ich mir für mein Leben. Und vielleicht geht es dir ja auch genauso. Ich kann darum bitten, dass ich von Grund auf barmherzig werde. Josef, ein ganz besonderer Mann. Dieser Josef war echt ein toller Mann, da gibt es nur nichts. Und ich glaube, der Herr hat mit dem Josef einen richtig guten irdischen Vater für den Herrn Jesus gesucht. Und ich glaube, dass die Maria es mit diesem Josef richtig gut erwischt hatte. War ein guter Mann. Auf jeden Fall würde ich mir für mein Leben wünschen, dass ich an manchen Stellen so ein bisschen Josef mehr in mir hätte. Ein bisschen mehr Josef. Josef war ein frommer Mann und ich wünsche mir, dass ich letzten Endes so fromm leben kann wie Josef und dass es mir immer besser gelingt, dass ich dieses Fromme auch wirklich in die Tat umsetze, so dass Menschen mein Fehlverhalten nicht kritisieren müssen. Aber Josef war auch ein Mann, der sich ganz bewusst am Wort Gottes orientiert hat. Und wir haben es noch besser als der Josef, wir haben sogar heute noch den Heiligen Geist, der uns noch zusätzlich sogar bei Altersfragen unterstützen will, dass wir gute und weise Entscheidungen im Sinne Gottes treffen können. Und darüber hinaus war der Josef ein barmherziger Mann. Und hier muss zumindest an mir der Herr Jesus noch ein bisschen arbeiten. Da ist noch Luft nach oben. Aber solange ich lebe, kann er das auch noch tun. Und ich glaube, dass es mein und wahrscheinlich auch dein Leben bereichert, wenn wir immer neu darum bitten, dass Gott uns barmherziger werden lässt, dass diese Barmherzigkeit mehr unser Leben prägt und ausmacht. Ich glaube, das tut uns einfach gut. Der Josef war fromm, gerecht und barmherzig. Und das tut meinem Leben gut und das tut auch deinem Leben gut. Josef war wirklich ein besonderer Mann. Ich glaube, von dem können wir alle was lernen. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du diesen Josef uns als Vorbild auch vor Augen gestellt hast und dass er ein Mann war, der sich an deinem Wort orientiert hat, ein Mann war, der mit dir ganz bewusst gelebt hat und ein Mann, der sich vergebungsbereit gezeigt hat, auch als es um große Herausforderungen in seinem Leben gegangen ist. Herr, das ist ein großes Vorbild, was du uns da vor Augen stellst und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass du uns da auch veränderst, wo wir Veränderungen noch nötig haben, dass wir unser Leben, immer durch unser Leben immer mehr dir die Ehre geben und dass einfach auch du das, was dich daran hindert, durch uns zu wirken, durch uns Zeuge zu sein, wegzunehmen. Ich möchte dich bitten für uns alle, für jeden Einzelnen von uns, dass du immer weiter an uns arbeitest, dass du uns hilfst, dass wir durch unser Leben dir immer ähnlicher werden. Danke dafür, dass in unserem Leben auf jeden Fall Veränderung möglich ist und dass die Veränderungen, die du an uns und unserem Leben vornimmst, immer gut für uns sind. Wir selbst profitieren davon. Und da möchte ich dich bitten, Herr, dass du uns einfach so, wie du es willst, verändert. Amen.